Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2020. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Holger Schloss. Bitte schön.
Guten Morgen und auch herzlich willkommen von meiner Seite zur heutigen Telefonkonferenz über die Ergebnisse der Allianz Gruppe zum dritten Quartal. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund. Wie gewohnt wird jetzt unser Finanzvorstand Giulio Terzariol Sie durch die Quartalsergebnisse führen, um im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Hiermit übergebe ich an Giulio. Bitte schön.
Danke, Holger, und guten Morgen. Und ich wünsche mir auch, dass Sie gesund sind und Ihnen gut geht. Und ich freue mich, Ihnen heute die Ergebnisse der Allianz für das dritte Quartal präsentieren zu dürfen. Und wenn wir auf Seite 3 gehen, da starten wir mit dem Überblick für die ersten 9 Monate des Jahres. Die Einnahmen waren um 3% rückläufig verglichen zu der Vorperiode, aber das ist auch sehr verständlich in Anbetracht der Situation wegen des Coronavirus. Das Betriebsergebnis lag bei 7,8 Milliarden, das ist 1,3 Milliarden unter dem Vorjahresniveau und wie Sie sehen, das ist eigentlich getrieben bei den Covid-Auswirkungen. Das bedeutet, wenn wir die Zahlen um die Covid-Auswirkungen bereinigen würden, da wäre das Betriebsergebnis 9,1 Milliarden. Und das ist auf dem Niveau vom Vorjahr und auch das würde entsprechend unsere Prognose pro rata für das Jahr. Das bedeutet, dass die zugrunde liegende Performance eigentlich ganz in Ordnung ist. In der Schadenunfallversicherung haben wir ein Betriebsergebnis von 3,5 Milliarden, das ist 16,6% oder 700 Millionen unter dem Vorjahresniveau. Da sehen wir die Auswirkung von Covid mit 0,9 Milliarden. Das bedeutet wieder, angepasst für die Covid-Auswirkung, wäre das Betriebsergebnis sogar besser als im Vorjahr. Und wenn wir die Combined Ratio anschauen, da haben wir eine Combined Ratio von 96,0. Das ist 1,9% schlechter als im Vorjahr, aber die Covid-Belastung war über 2%. Das bedeutet, angepasst für die Covid-Belastung, die Combined Ratio wäre eigentlich besser als im Vorjahr. Und das ist auch, was maßgeblich ist, wenn wir denken über die zugrunde liegende Performance und wie wir uns auch für nächstes Jahr positionieren wollen. In der Lebenskrankenversicherung haben wir 3 Milliarden Betriebsergebnis und das ist rückläufig verglichen zu dem Vorjahr, da auch die Erklärung ist die Covid-Auswirkung. Wie wir sehen, bald sehen werden im dritten Quartal, wo die Kapitalmärkte stabil waren, war die Performance von unserem Lebensversicherungssegment wieder auf dem Planniveau. Und was ist auch sehr gut in dem Lebensversicherungssegment, ist die Neugeschäftsmarge mit 2,9 unter den Umständen ist die Neugeschäftsmarge sehr gut. Und dann in Asset Management haben wir sogar eine Verbesserung verglichen zum Vorjahr mit 2 Milliarden Betriebsergebnis und die Netto-Mittelzuflüsse sind insgesamt mit 5 Milliarden positiv. So, ich würde sagen, für die ersten 9 Monate des Jahres eine robuste Performance. Und wenn wir auf Seite 5 gehen, da sehen wir eigentlich eine gute Bestätigung. Wenn wir die Zahlen für das dritte Quartal betrachten, und da sehen wir sofort, dass wenn die Situation sich stabilisiert, ist das Betriebsergebnis auch auf einem normalen Niveau. Wir haben im dritten Quartal ein Betriebsergebnis von 2,9 Milliarden, wo ein bisschen unter dem Betrag von 3 Milliarden. Das wäre unsere Erwartung für ein Quartal. Und wenn wir die Zahlen um die Covid-Belastung im dritten Quartal anpassen würden, wären wir gerade genau auf diese 3 Milliarden. In Schadenunfallversicherung, die Combined Ratio ist mehr oder weniger flach auf dem Vorjahresniveau. Aber wenn wir die Zahlen für Covid anpassen würden, da wäre die Combined Ratio sogar besser und sogar unter 94%. In der Lebenskrankenversicherung Das Betriebsergebnis ist mit 1,1 Milliarden sehr gut und entspricht eigentlich unsere Prognose geteilt durch 4, sogar ein bisschen besser. Das ist ein Zeichen von Stabilität. Und die Neugeschäftsmarge ist auch im Quartal 2,9% gewesen. Und wenn man denkt, wo die Zinsen sind, das ist sicherlich eine sehr gute Leistung. In Asset Management ist das Betriebsergebnis ein bisschen rückläufig. Aber da gab es auch die Auswirkung von den Wechselkurseffekten bereinigt und die Wechselkurseffekte wäre das Betriebsergebnis auf dem Vorjahresniveau und das sprechen wir auch für von einem sehr guten Niveau. So, wir sind sehr zufrieden mit dem Betriebsergebnis und wir sind auch sehr zufrieden mit dem Verlauf von den Nettomittelzuflüssen mit plus 26 Milliarden. Der Jahresüberschuss lag bei 2,1 Milliarden, so gestiegen, verglichen zu dem Vorjahresniveau um fast 6%. Und das ist unter den Umständen sicherlich eine sehr gute Leistung. So insgesamt ein sehr gutes drittes Quartal. Und mit dem würde ich auf Seite 7 gehen, wo wir auch eine Verbesserung der Solvenzquote zeigen. Von 187% am Ende per Ende Juni auf 192% per Ende September, so eine Verbesserung von 5%. So unsere Solvenzquote bleibt auf einem sehr guten Niveau. Die Zinssensitivitäten sind ein bisschen besser geworden als im Vorquartal oder auch die Sensitivität auf den Aktienmärkten ist auch leicht besser geworden, aber insgesamt gibt es keine große Veränderung verglichen zu den Sensitivitäten, die wir per Ende Juni gezeigt haben. Auf Seite 9, da zeigen wir wie immer die Entwicklung der Solvenzquote und was sind die Treiber. Ein Treiber für die gute Entwicklung der Solvenzquote ist die organische Kapitalgenerierung mit plus 6. Das ist eine sehr wichtige Kennzahl, weil das ist im Grunde genommen, was wir jedes Quartal erwarten können. Klar kann Schwankungen geben, aber fundamental, das ist wichtig, dass wir eine gute organische Kapitalgenerierung zeigen, weil das ist einfach, was die zugrunde liegende Performance zu der Solvenzquote beitragen sollten. Die Auswirkung aus Marktveränderungen war im Quartal positiv und da haben wir profitiert von der Verringerung der Kreditspreads und auch die Aktienmärkte waren insgesamt auch, nicht negativ, sagen wir so, eher positiv, insbesondere die Entwicklung in den USA war definitiv positiv. Und dann unter Capital Management, Management Action haben wir wie immer den Abzug für die Dividenden und dazu haben wir auch die Konsolidierung von unserer Position in Brasilien. So, das bedeutet, wir haben unsere Solvenzquote gesteigert, obwohl wir auch gleichzeitig Geld investieren. So, insgesamt kommen wir auf eine Solvenzquote von 192%. Diese Quote enthält noch den Abzug von den Buyback. Wir haben uns aber entschieden, dass wir nicht mit dem Buyback verfahren werden. Das bedeutet, wenn wir eine Proforma-Berechnung machen würden per Ende September, wäre unsere Solvenzquote sogar 194, so wieder eine sehr solide Solvenzquote-Basis. Und mit dem auf Seite 11 würde ich gerne zu den Schadenunfallversicherungssegment gehen. Und wie immer starten wir mit der Beitragsentwicklung. Was wir da sehen, ist, dass das interne Wachstum war minus 4% im Quartal. Aber das ist insbesondere geprägt von der Entwicklung bei Allianz Partners und Euler Hermes, wenn Sie die Tabelle ganz unten schauen. Wenn wir die Zahlen um die Entwicklung bei Partners und Euler Hermes bereinigen würde, wäre die Wachstumsrate eigentlich null. Und wir haben dann noch ein paar OIs, wo wir durch eine Portfoliobereinigungen gehen. Einmal ist die klarerweise die AGCS und dann auch im Gewerbegeschäft in England machen wir auch Portfoliobereinigungen. So das auch eine Konsequenz auf die Wachstumsrate, aber wie Sie sich vorstellen können, das ist andererseits sehr, sehr gut für die zukünftige Profitabilität von diesen Einheiten. Und dann würde ich sagen, was ist erfreulich, wirklich die Entwicklung in Deutschland mit plus 3,3%. Deutschland ist unsere größte Gesellschaft, so wenn wir gute Wachstumsrate in Deutschland haben, das ist sicherlich auch sehr gut für die ganze Gruppe. Und dann noch wichtig, das Preismomentum ist allgemein entweder positiv oder stabil. Nur in Italien sehen wir eine negative Entwicklung, aber ansonsten in alle anderen Länder sehen wir eher eine positive Entwicklung. Und insbesondere die Entwicklung ist sehr positiv bei AGCS und das ist sehr wichtig für die zukünftige Rentabilität von AGCS. Seite 13. Das Betriebsgewinn und die Combined Ratios sind relativ flach verglichen zu der Vorperiode. Wenn wir die Combined Ratio betrachten, da sehen wir, dass die Schadenquote sich leicht verschlechtert um 50 Basispunkte. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, das ist im Grunde genommen von der Covid-Belastung getrieben. Die Covid-Belastung war ungefähr 50 Basispunkte. Das bedeutet auch, dass die anderen Effekte sich kompensiert haben. Was wir gesehen haben im Quartal ist, dass das Abwicklungsergebnis um zu 100 Basispunkte weniger niedriger ist als im Vorjahr. Andererseits haben wir eine geringere Belastung aus Naturkatastrophen. Und noch dazu, und das ist sehr wichtig, die Basisschadenquote sich um 150 Basispunkte verbessert. So, das ist sicherlich eine positive Entwicklung. Noch dazu, die Kostenquote hat sich weiterhin verbessert. So, insgesamt, es gibt sicherlich viele gute Entwicklungen. Und da sehen wir auch auf Seite 15. Da zeigen wir, wie immer, die Combined Ratio für die ausgewählten Einheiten. Und wenn Sie näher betrachten, Sie sehen eine ganze Reihe von Einheiten, die wirklich gute Combined Ratio haben. Nehmen wir Deutschland mit 89% oder Italien mit 86%, Osteuropa mit 88%, Australien mit 91%, Spanien mit 90%, Türkei mit 92% und ich würde sogar sagen, Allianz Partners mit 97% in diesem Umfeld ist wirklich eine tolle Leistung. So, wir haben wirklich viele Einheiten, die eine sehr gute Performance abliefern. Dann zum Thema AGCS. Die Combined Ratio lag bei 103%. Es gab auch ein bisschen mehr wetterbedingte Schäden. Im Quartal, wenn wir die Zahlen ein bisschen normalisieren, wäre die Combined Ratio ungefähr bei 100% und das war auch die Zahl, die normalisierte Zahl, die wir für nach den 6 Monaten hatten. So insgesamt, ich würde einschätzen, dass die normalisierte Performance von AGCS heutzutage ist ungefähr bei 100% Combined Ratio, vielleicht ein Tick höher, aber im Grunde nicht so viel höher als 100%. So ein gutes Bild, was die versicherungstechnische Seite angeht. Und mit dem würde ich auf Seite 17, wo wir das Kapitalanlageergebnis zeigen. Insgesamt war das Kapitalanlageergebnis in Schadenunfall stabil. Aber da sehen wir auch, dass die laufenden Erträge nach unten gegangen sind, um 65 Millionen. Und in diesem Quartal wurde diese Entwicklung durch eine Verbesserung der anderen Positionen kompensiert. Aber wir können nicht immer davon ausgehen, dass dies der Fall sein wird. So, das ist sicher, dass wir auf den Kapitalanlageergebnis ein bisschen Druck in der Zukunft sehen werden. Und deswegen ist noch wichtiger, dass wir bei den Combined Ratio gute Zahlen hinbekommen. Und mit dem würde ich jetzt auf Seite 19 gehen, wo wir über die Produktion und die Neugeschäftsmarge für die Lebensversicherungssparte sprechen. Zuerst, was die Produktion angeht, die ist um 20% rückläufig. Und das ist per se auch keine Überraschung in Anbetracht des Umfelds. Klarerweise die Corona-Krise hat auch die Produktion belastet. Da muss man aber auch sagen, dass die Produktion im dritten Quartal 2019 war besonders hoch. Zum Beispiel, wenn wir die Zahlen von dritten Quartal 2020 mit 2018 vergleichen würde, da würden wir sehen, dass die Produktion dieses Jahr ist eigentlich fast auf dem Niveau, die wir in 2018 hatten. So, insgesamt eine Verringerung der Produktion, aber auch verglichen zu einer höheren Basis und noch dazu total verständlich in dem Umfeld. Was ist eigentlich sehr erfreulich, ist die Entwicklung der Neugeschäftsmarge. Und meine Aussage macht vielleicht ein bisschen komisch klingen, weil die Neugeschäftsmarge ist um 20 Basispunkte gesunken. Aber ich würde sagen, wenn der Bund bei minus 50, minus 60 Basispunkte ist, denke ich, dass eine Neugeschäftsmarge von 3,9% ist eine tolle Leistung. So, ich kann definitiv die Zahlen richtig lesen und ich sage Ihnen, dass die 2,9% Neugeschäftsmarge ist wirklich eine sehr gute Leistung. Was wir auch sehen, ist, dass das Geschäftsmix sich in die richtige Richtung entwickelt. So, das ist auch sehr positiv und das hat sicherlich auch beigetragen zu der Rentabilität, die wir bei der neuen Produktion sehen. So, ein gutes Bild aus meiner Sicht. Und wenn wir auf Seite 21 gehen, da sprechen wir jetzt von der Profitabilität von In-Force-Geschäft. Und da sehen wir, dass das Betriebsergebnis hat sich um über 3% verbessert. Eigentlich, das wäre sogar über 5%, wenn wir die Zahlen um die Banco Popular und die Joint Venture mit Banco Popular bereinigen. Letztes Jahr hatten wir noch die Zahlen von unserer Joint Venture mit Banco Popular in unserem Konsolidierungsperimeter. Und dieses Jahr haben wir das nicht mehr so. Wenn wir einen Vergleich machen, einen fairen Vergleich, das wäre die Steigerung sogar 5,5%. So eine gute Performance und das ist wieder ein Nachweis von der Nachhaltigkeit von unserem Lebensversicherungsgeschäft, auch in einer Phase, wo die Zinsen extrem niedrig sind. Auf Seite 23 zeigen wir wie üblich die Entwicklung pro Einheit, aber ich fokussiere mich eigentlich trotzdem eher auf eine höhere Ebene. Klar, der Neugeschäftswert ist gesunken und das hat mit der niedrigeren Produktion zu tun, aber insgesamt ist die Neugeschäftsmarge gut und das sehen wir im Grunde genommen bei allen Einheiten, dass wir noch eine gute oder mindestens vernünftige Neugeschäftsmarge noch erzielen können. Was die Operating Profit angeht, sehen Sie auch im Grunde genommen viele Pluszeichen. So insgesamt war ein gutes Quartal und wie vorher schon gesagt, bei Spanien, wo wir einen Rückgang von fast minus 70% haben, das ist getrieben von der Endkonsolidierung von unserer Joint Venture mit Banco Popular. So insgesamt ein gutes Bild, nicht nur was die Neugeschäftsmarge angeht, aber auch was die Rentabilität von unserem In-Force-Geschäft angeht. Seite 25, das Kapitalanlageergebnis ist in der Lebensversicherung Sparte ist über 4% gestiegen. Und das ist einmal auf die stabilere Marge von 90 Basispunkte zurückzuführen und gleichzeitig zu der steigenden Vermögensbasis. So, wir haben eine stabile Marge, aber die Vermögensbasis geht nach oben. So, insgesamt haben wir sogar unsere Kapitalanlagemarge nach oben gebracht. Insgesamt mit 19 Basispunkte Investmentmarge annualisiert sind wir bei 76 Marge für das Jahr und das entspricht auch unseren Erwartungen. So kommen wir jetzt zu Asset Management auf Seite 27. Insgesamt haben wir 2,3 Billionen von Assets Under Management. So, da müssen wir immer berücksichtigen. Wir sind erst eine von den größten Asset Manager auf diesem Planet und wir sehen eine leichte positive Entwicklung sowohl bei dem für Dritte verwalteten Vermögen als auch bei dem Allianz Group SE, so alle SS haben beigetragen zu ein bisschen eine Steigerung. Aber wenn wir auf Seite 29 gehen, da fokussieren wir uns auf die Entwicklung des für Dritten verwalteten Vermögens. Insgesamt haben wir 12 Milliarden mehr Assetbasis. Und wie Sie sehen, haben wir Netto-Mittelzuflüsse gehabt von 26 Milliarden. Die sind auf PIMCO zurückzuführen. Und dann haben wir eine gute Marktentwicklung gehabt. Die Märkte waren insgesamt günstig im dritten Quartal. Aber dagegen laufen Wechselkurseffekte, die negativ sind. Und die sind auf die Abwertung von dem US-Dollar zurückzuführen. Aber insgesamt haben wir auch im dritten Quartal unsere Vermögensbasis ein bisschen erhöht. Wenn wir auf Seite 31 gehen, die Einnahme bereinigt um Wechselkurse sind um 1% gestiegen. Das ist auf PIMCO zurückzuführen mit einer Steigerung von 5%. Bei AGI haben wir einen Rückgang von 8%. Da muss man aber auch sagen, dass die Performance Fees, die eine gewisse Volatilität haben, deutlich niedriger waren als im Vorjahr. Wenn wir uns die Basis Fee angucken, bereinigt um Wechselkurse, wäre eigentlich die Wachstumsrate negativ gewesen, aber nur minus 1% und nicht minus 8%. So, es gibt mehr Stabilität in der zugrunde liegenden Performance bei der Einnahme, als vielleicht die minus 8% zeigt. Seite 33. Das Betriebsergebnis war knapp unter 700 Millionen Euro. Das war verglichen zu dem Vorjahr 25 Millionen Euro niedriger. Aber wie Sie sehen, nur die Wechselkurseffekte machen 27 Millionen. So insgesamt eine flache Entwicklung verglichen zu der Vorperiode. Und insbesondere sprechen wir auch von einem sehr guten Niveau, so wie sind sehr zufrieden mit dem Operating Profit in Asset Management. PIMCO hat sogar das Betriebsergebnis gesteigert und das sowohl die Wechselkurse gegen PIMCO in der Euro-Rechnung gespielt haben. Und bei AGI sehen wir eine deutliche Senkung, aber wieder, wenn wir die Zahlen um die Performance Fees anpassen würden, wäre die Senkung von dem Operating Profit nur ein paar Prozentpunkte. So, Fazit, gute Performance in Asset Management, so wieder ein gutes Quartal. Und dann auf Seite 35, Corporate. Insgesamt haben wir eine Verschlechterung von 15 Millionen. Da muss man aber auch sagen, dass das Vorjahr besonders gut war. So, da gab es, wenn man will, ein paar Effekte, die uns die Ergebnisse im Vorjahr ein bisschen nach oben getrieben haben. Und dann dieses Jahr muss man immer berücksichtigen, dass wir weniger Kapitalanlageergebnis haben. So, das erklärt auch teilweise die Schwankung verglichen zu den Vorperioden. Seite 37, da zeigen wir die nicht operative Posten. Insgesamt haben wir eine Verbesserung von 200 Millionen. Und dann einmal sehen wir, dass die realisierte Gewinne und Verluste höher sind als im Vorjahr. Das ist auch eine Konsequenz, dass wir im Juli der Risiken gemacht haben. So, wir haben Aktien verkauft und unsere Exponierung reduziert und da haben wir auch Gains realisiert. Die Abschreibungen sind weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr hatten wir die Abschreibung auf die argentinische Bonds und dann sehen Sie auch, dass die Restrukturierungskosten sind höher verglichen zum Vorjahr und das spiegelt einfach unsere Bemühungen, Produktivität immer weiter zu steigen wieder. So insgesamt eine Jahresüberschuss von fast 2,1 Milliarden, deutlich gestiegen verglichen zu dem Vorjahresniveau. Seite 39 zusammenfassen, wieder ein gutes Quartal, ich würde sagen ein sehr gutes Quartal, und insgesamt würde ich auch sagen eine robuste Performance für die ersten 9 Monate des Jahres. So, wir sind insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen, und wie immer möchte ich mich dafür für solche Ergebnisse bei unseren Mitarbeitern bedanken. Und mit dem würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Wir kommen nun zur ersten Frage. Michael Plenik von der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, Herr Terzariol, Herr Klotz. Ich habe drei Fragen insgesamt. Sie hatten ja darauf hingewiesen, die Ergebnisse und der Geschäftsverlauf haben sich im dritten Quartal stabilisiert. Was bedeutet es denn für den Ausblick für das Gesamtjahr? Wo werden Sie da landen? Die zweite Frage schließt daran an, den Aktienrückkauf haben Sie gecancelt. Warum eigentlich, wenn sich doch jetzt die Lage stabilisiert hat? Gibt es da auch Hinweise des Regulators? Und die dritte Frage zu Betriebsunterbrechungen. Im dritten Quartal sind da nochmal 0,1 Milliarden Euro angesetzt worden. Wofür fielen denn die an und erwarten Sie da weitere Belastungen? Es gibt ja doch besonders in Deutschland erheblichen Gegenwind bei dem Thema. Danke.
Ja, danke, Fleming. Ich starte mit der letzten Frage. Die 0,1 im dritten Quartal, die stammen insbesondere aus Frankreich und aus England. Ansonsten, wie würde auch sagen, für was bis dato passiert ist, sind wir auch insgesamt aus meiner Sicht gut reserviert. Was jetzt mit der zweiten Welle von Lockdowns passiert, da müssen wir ein bisschen gucken, aber wir würden schon eine zusätzliche Belastung in der Betriebsschließung Versicherung erwarten, aber nicht so hoch wie mit den Lockdowns von April und Mai, weil diese Lockdowns sind viel kleiner, und auch unsere Exponierung ist kleiner verglichen zu den Exponierungen, die wir vorher hatten. So, ich glaube, diese Welle, die wir jetzt sehen, die werden uns nicht so treffen wie im ersten Quartal. Und da muss man sowieso angucken, wie die Situation sich weiterentwickelt, weil die Lockdowns, die können auch sich ändern. Bis dato, das sind nicht aber Lockdowns, wie wir im März oder April, Mai gesehen haben. Die sind ein bisschen kleiner, sagen wir so. Bei dem Thema Aktienrückkauf, die Situation hat sich stabilisiert im dritten Quartal, aber es gibt trotzdem Unsicherheit. Man muss einfach sehen, was passiert jetzt im November, Dezember, was diese Lockdowns angeht, auch was ist die Implikationen für die Kapitalmärkte. Wir haben gerade jetzt eine Wahl in den Vereinigten Staaten, wo wir wissen, das könnte ein bisschen kompliziert werden. So, es gibt eine gewisse Unsicherheit, aber noch dazu, wir wissen auch ganz genau, dass die Regulatoren haben nicht so eine große Sympathie, sagen wir so, für Buybacks, gerade jetzt. So, das ist einfach unsere Antwort auf das Umfeld, aber es ist schon richtig, was Sie sagen, von unserer Kapitalausstattung. Wir könnten uns sicherlich ein Buyback erlauben, aber wir wollen ein bisschen eine gewisse Sensibilität zu dem Thema zeigen. Und dann bei dem Thema Ausblick. Wir haben einfach keinen Ausblick gegeben, weil wir sind im Grunde genommen in November, und ja, klar, wir könnte schon sagen, was unsere Erwartung sein könnte, aber wahrscheinlich die Range wäre ein bisschen größer als normal. Aber ich kann Ihnen einfach sagen, in dieser Situation, wo man ein bisschen mehr Unsicherheit hat, wir könnten so ein vierten Quartal haben, die nicht so ganz anders ist als das dritte Quartal. aber wir könnten auch so ein Quartal haben, die ein bisschen ähnlicher wie erstes Quartal zeigt, insbesondere wenn die Volatilität in der Kapitalmärkte steigt. Wenn Sie in Erinnerung haben, zum Beispiel in der Lebenskrankenversicherung im ersten Quartal haben wir im Grunde genommen 300 Millionen weniger Gewinne gehabt, als unsere Erwartung wäre. Und ich sage Ihnen, diese 300 Millionen weniger Gewinne, das war alles in den 2 Wochen im März. Weil bis Februar war alles ganz in Ordnung und wir waren auf Planung. Da können wir nicht ausschließen, dass wir auch so eine Volatilität im Dezember sehen. Und wieder, das reicht, dass diese Volatilität zwischen dem 10. Dezember und 20. Dezember kommt. Und da haben wir sofort in den USA diese Art von Belastung. So, es gibt nichts Besonderes im Sinne, wir sind zuversichtlich. Sie haben gesehen, die Zahlen für dritte Quartal, die zugrunde liegende Performance, die ist gut. Aber wir sind auch in einem Umfeld, wo die Volatilität kann sehr schnell hochgehen. Und deswegen sind wir nur ein bisschen zurückhaltend, jetzt eine Outlook zu geben, wo die Spanne könnte ein bisschen größer sein, als was man in der Regel erwarten würde.
Okay, wunderbar. Herzlichen Dank.
Na, bitte.
Wir kommen nun zur nächsten Frage. Alexander Hübner-Reuter, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich möchte eigentlich gleich so ein bisschen dran anschließen an das Thema Prognose. Die Analystenprognosen fürs Gesamte liegen ja seit einiger Zeit schon relativ stabil bei so gut über 10 Milliarden. Jetzt sind sie eigentlich vom dritten Quartal noch positiv überrascht worden. Vielleicht mal so gefragt, fühlen Sie sich mit den Analystenerwartungen wohl oder müssen Sie da Ihre Investor Relations Abteilung nochmal hinschicken, um die ins Gebet zu nehmen? Und die zweite Frage, weil Sie vorher die Abgrenzung für die Dividende erwähnt haben, glaube ich, kann man denn davon ausgehen, dass die Dividende, egal wie jetzt dieses Jahr ausgeht, zumindest stabil bleibt?
Ja, bei dem Thema Dividende, ja, Sie können davon ausgehen, dass die Dividende stabil bleiben. Wir haben eine Politik in unserem Kapitalmanagement und das ist im Grunde genommen, dass wir 50% von unserem Jahresüberschuss ausschütten wollen und und die Dividende können aber nicht senken. So, wenn unser Jahresüberschuss niedriger ist als im Vorjahr und wir nehmen 50%, von der Jahresüberschuss wären die Dividende niedriger, aber wir sagen, es gibt einen Ratchet-Mechanismus, das bedeutet, die Dividende würde nicht sinken. So, die Erwartung wäre, dass wir nächstes Jahr 9,6 Dividende pro Aktien schütten. Bei dem Thema Prognose und Investor Relation, wir investieren viel Zeit mit Investoren und Analysten, so ich bin mir sicher, dass wir einfach die richtigen Indikationen an die Analysten schicken. Und in dem Sinne, ich glaube, am Ende ist immer die Entscheidung von den Analysten, was wollen die für eine Prognose machen. Ich kann sagen, dass die Ergebnisse im dritten Quartal waren für uns nicht überraschend. Also man kann immer davon ausgehen, bei einer normalen Entwicklung würden wir so eine Performance haben, aber wieder, es gibt sind keine normale Zeiten und so, wir müssen einfach denken, dass die Volatilität kann sehr schnell hochgehen. So, ich würde immer ein bisschen in so einem Umfeld vorsichtiger bleiben. Und das wäre nur meine Botschaft, aber wieder, die zugrunde liegende Performance ist okay. Und ich glaube, das ist auch das wichtigere Thema, weil die Volatilität kommt und geht wieder, aber am Ende die zugrunde liegende Performance wird einfach sich zeigen. So, ich würde sagen, aus meiner Sicht, das macht nicht unbedingt viel Sinn zu spekulieren, ob unsere Operating Profit im vierten Quartal 300 Millionen hoch und runter ist. Wichtig ist, dass man sieht, dass wir in einem normalen Umfeld bei eher 3 Milliarden können. Aber wieder, es ist kein normales Umfeld.
Okay, Danke.
Danke. Die nächste Frage, bitte.
Wir nehmen nun eine Frage von Herbert Frommel, die Deutsche Zeitung.
Ja, guten Tag. Ich hätte gerne gewusst, Herr Cesario, wenn die Prämien im Schadenunfallbereich im dritten Quartal um 1,8% zurückgehen und gleichzeitig die Preise über die 9 Monate um 5% hoch, dann ist das darunterliegende Geschäft um 7% runter oder noch stärker? Also wie ist der echte Rückgang, wenn man die Preissteigerung rechnet? Und meine zweite Frage, AGCS, eigentlich dieselbe, 10%, 11% Minus beim Volumen im dritten Quartal, 25% Preissteigerung. Das heißt ja, dass Sie ungefähr ein Drittel des Geschäfts aufgegeben haben im dritten Quartal. Und wie lange wollen Sie das noch machen? Wie lange wollen Sie noch Geschäft aufgeben? Und wann wollen Sie anfangen, die gegenwärtige Hartmarktphase zu nutzen, auch durch Investitionen?
Ja, danke für die Frage, Herr Frommel. So, vielleicht können wir über das Thema GCS sprechen. Und ja, das ist so, wir haben plus 25 Steigerung beim Preise, so wie definiert. Sehen wir eine Wachstumsrate von -6%. Da muss man aber zuerst sagen, diese -6% ist auch getrieben von Exit, die wir vorgenommen haben. So, wenn wir die Exits wegnehmen würden, da wären wir eher bei 0% Entwicklung. Noch wichtiger für Ihre Frage ist, wenn wir sagen 25% Preissteigerung, das muss nicht unbedingt sein, dass wir die Preise nach oben bringen. Das kann auch sein, dass die Terms and Conditions geändert werden. Das bedeutet eigentlich, der Preis kann auch stabil bleiben, aber die Risikoexponierung geht runter. Und eigentlich, ich würde sagen, ein großer Teil von dieser Preiserhöhungen, wie wir die so definieren, sind eigentlich eine Reduzierung von der Risikoexponierung. So, insgesamt schrumpft das Geschäft von AGCS nie, wie man denken könnte, wenn man einfach denkt, dass die 25% ist eine echte Preissteigerung. So, ich würde sagen, es gibt eher eine, wie gucken uns die Stornorate. Und die echte Stornorate liegt bei ungefähr 80%, und das ist eigentlich nicht schlecht. Und das ist auch ein Zeichen für Hardmarke. So, wichtig ist, dass man versteht, die 25 bedeuten nichts. Es ist eine risikoadjustierte Preissteigerung. Und das ist ganz anders als eine reine Preissteigerung. Bei Ihrer Frage, wann wollen wir der Hardmarket nutzen, um sogar zu wachsen. Ich würde sagen, wir werden sicherlich noch ein Jahr warten, dass wir sehen, dass die Combined Ratio unter 100% geht, dass wir auch mehr Klarheit haben über die Sozialinflation in den USA und einmal, dass wir sehen, dass die Situation sich unter 100% stabilisiert hat und auch wenn wir zuversichtlich sind über ein paar Inflationsannahmen, da können wir uns mit dem Thema Wachstum bei AGCS wieder beschäftigen. Aber momentan sind wir noch eher auf die Optimierung oder Steigerung der Profitabilität konzentriert. Haben Sie eine Nachfrage?
Es war noch die Frage offen, wie sich das denn auf das gesamte Property-Casualty-Segment auswirkt, die Preissteigerung.
Ja, aber die AGCS treibt auch im Grunde genommen diese Plus-5. So, wenn Sie Grunde die 25 von AGCS, es ist auch der Abtreiber für die Entwicklung, die Sie auf Gruppe-Ebene sehen.
Wollen Sie noch was sagen zur Erneuerung in der Kfz-Versicherung oder ist das zu früh?
Es ist noch zu früh, würde ich sagen. Ja, so. Aber wir erwarten, dass wir schon mit einer Preissteigerung, damit man mindestens die Inflation ausgleicht. Aber insgesamt, ich würde sagen, es ist noch zu früh, um Kommentare zu machen.
Dankeschön.
Wir kommen nun zur nächsten Frage. Von Carsten Höfer, Deutsche Presseagentur.
Guten Morgen, Herr Terzariol. Guten Morgen, Herr Klotz. Ich hätte nur eine kurze Frage zu den Umsatzrückgängen. Das ist ja quasi in allen Sparten. Also Ihre Kunden halten sich quasi überall zurück und besonders bei den Lebensversicherungen sehe ich das recht. Also die sparen ihr Geld, aber eben nicht bei der Allianz, sondern indem sie es einfach nicht mehr ausgeben. Oder ist das falsch gewertet?
Nee, Sie sind schon richtig. In der Lebensversicherung haben wir im dritten Quartal, nicht nur im dritten Quartal, weniger eine niedrigere Produktion gehabt. Aber da muss man auch sagen, es ist immer, wie ich schon erklärt habe, wenn man mit dem dritten Quartal 2019 die Zahlen vergleicht, sieht so aus, dass wir eine deutliche Verringerung haben. Wenn wir nur 2018 nehmen würde, das würde viel stabiler aussehen. So, es gibt auch, man muss auch ein bisschen berücksichtigen, 2019 war besonders gut. Ansonsten, ich kann auch sagen, nehmen wir die Vereinigten Staaten, wo wir eine Senkung von 37% haben. Im Vorjahr hatten wir zum Beispiel ausgerechnet im dritten Quartal 2019 eine sogenannte Promotion. Das bedeutet, die Prämien waren sehr hoch. Dieses Jahr die Promotion kommt im vierten Quartal zum Beispiel. Und wenn wir die Zahlen von den USA zur Planung vergleichen, so was wäre unsere Erwartung, die Reduzierung wäre wahrscheinlich nur 5%. So, man muss auch ein bisschen relativieren. Was ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall in Asien-Pazifik, wo die Covid-Situation sich eher angeblich stabilisiert hat, sehen wir wieder eine Wachstumsrate zum Beispiel. So, ich würde sagen, ja, in 2020 allgemein ist die Produktion niedriger. Man muss aber auch berücksichtigen, verglichen zu einem höheren Niveau. Und ich bin mir auch zuversichtlich, dass wir in der Zukunft wieder gute Zahlen sehen werden. Aber noch vielleicht wichtiger ist, weil das Thema wäre, angenommen die Produktion bleibt auf dem Niveau. Was würde für uns bedeuten? Eigentlich würde überhaupt nicht schlecht sein, weil auf diese mit diesem Volumen können wir ganz gut arbeiten. So, wir sind nicht auf einem Volumen, das zu niedrig ist. Wie gesagt, in 2018 hatten wir im Grunde genommen die gleiche Prämie, die wir, neue Produktion, die wir in diesem Quartal haben. So, insgesamt, ich würde auch sagen, angenommen, die Produktion würde so bleiben, das wäre überhaupt kein Problem für unsere Profitabilität des Neugeschäfts.
Okay, danke.
Bitte.
Wir kommen zur nächsten Frage von Steffen Weyer, DPA.
Ja, guten Morgen. Von mir auch nochmal eine Frage zur Gewinnprognose. Natürlich ist jetzt noch sehr viel unklar, was jetzt mit dem zweiten Lockdown kommt. Aber Sie haben jetzt 7,8 Milliarden operatives Ergebnis nach 9 Monaten. Wenn man es hochrechnet, wenn man ja, also einfach quasi im Dreisatz, dann käme man auf deutlich über 10 Milliarden. Wenn Sie jetzt sagen würden, okay, 10 schaffen wir auf jeden Fall, wäre das ja eigentlich, sage ich mal, vielleicht vorsichtig, aber es wäre zumindest eine Ansage. Sind die Schwankungen, die Sie fürchten, so groß, dass Sie selbst das nicht sicherstellen können? Das ist die eine Frage. Und die zweite, die richtet sich auch ein bisschen darauf. Der zweite Lockdown trifft ja jetzt wieder eben auch die Gastronomie. Da hatten Sie ja dann auch eine Einigung mit dem Nockherberg, wird erzielt, sodass wir nicht wissen, was Sie da vereinbart haben oder bezahlt haben. Und jetzt werden die Verträge umgestellt. Also die Allianz will hier ja raus und will den Kunden neue Verträge anbieten oder tut das schon seit Oktober. Sind Sie da quasi schon weiter? Kann es sein, dass Sie dadurch, dass Sie aus der Haftung oder der Gefahr, da haften zu müssen, raus sind, beim zweiten Lockdown einfach sagen, ja, da werden wir nicht mehr oder deutlich schwächer betroffen sein als beim ersten?
Ja, danke für die Frage bei dem Thema Lockdowns. Ja, es ist so, dass wir bei weiteren Lockdowns weniger betroffen sind als bei den ersten Lockdowns. Und das ist nicht nur der Fall in Deutschland, das ist der Fall überall. Und das ist nicht nur bei Allianz so, ist auch bei unseren Wettbewerbern so. Entweder sind die Policies schon umgestellt worden oder die werden weiter umgestellt. In einigen Fällen, in anderen Ländern, ist auch die Kapazität schon erreicht worden. Die Kapazität bei den Polizisten. So insgesamt, ja, die Lockdowns, die wir jetzt sehen oder die Lockdowns, die wir in der Zukunft sehen werden, die werden weniger uns belasten oder allgemein die Versicherungsindustrie belasten als die Lockdowns von dem Frühling. Und bei dem Thema Gewinnprognose, da würde ich sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt eine ungeheure Volatilität erwarten, aber es kann definitiv volatiler sein. Und ich glaube, jeder kann ein bisschen spekulieren, wo wir landen, aber ich werde jetzt sicherlich nicht in der Pressekonferenz mit einer Range kommen, ansonsten hätten wir das schon gemacht. Aber es gibt keine besondere Sorge, wenn das die Frage ist. Es ist nur, es gibt ein bisschen mehr Unsicherheit, aber wieder eine besondere Sorge haben wir nicht.
Dankeschön, Versuch war es wert.
Ja.
Ja. Die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu einer Frage von Karin Sankenzeller von der Wirtschaftswoche.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe ein paar kleine Fragen zu Kapitalanlagen. Und zwar wüsste ich ganz gerne erstens, ob Sie mir sagen können, welchen Anteil alternative Anlagen daran haben, also Investments in Infrastruktur und Ähnliches. Dann würde ich ganz gerne auf zwei Ankündigungen zu sprechen kommen, die Sie in den vergangenen 2 Wochen gemacht haben, was Kapitalanlagen anbelangt. Das war einmal der Einstieg in den portugiesischen Gasversorger und dann zum Zweiten die Ankündigung der Zusammenarbeit mit Telefonica beim Ausrollen, sage ich jetzt mal, des Glasfasernetzes in Deutschland. Können Sie sagen, was bei den beiden Investitionen Sie an Rendite erwarten? Und die dritte Frage, die daran anschließt, interessiert besonders meinen Chef. Er fragt sich nämlich, ob Sie vielleicht auch in Infrastruktur, also Energieunternehmen in Deutschland investieren möchten.
Okay, so danke für die Frage über das Thema, wie viele Alternative Assets wir haben. Wir sind ungefähr derzeit bei über 150 Milliarden. Und wenn wir die Aufteilung, wenn Sie die Aufteilung würde, gerne hätte, bei Grundvermögen, weil das ist auch Teil von unserer Definition von Alternative Assets, haben wir ungefähr 19 Milliarden. Und dann, Sie haben gefragt, spezifisch Infrastruktur, bei Infrastruktur zwischen Equity und Debt, weil wir haben Alternative Equity, das ist wie ein Aktieninvestment und wir haben auch Debt Investment, da sind wir zwischen 25 und 30 Milliarden. Das wäre die Investitionen in Infrastruktur.
25 und bis 35?
Ja, 25 bis 30. 25 bis 30 Milliarden. Ja, das wäre die Infrastrukturinvestment. Und dann haben wir noch ein bisschen in Renewable. Die sind ja um die 5 Milliarden. Und da gibt es noch andere Assetklassen. Aber ich glaube, mit den Zahlen wahrscheinlich sind sie zufrieden, ja. Bei der Rendite für die Kapitalanlage, die Sie genannt haben, ich bin jetzt nicht drin in der Rendite von den 2 Kapitalanlagen, aber insgesamt, ich würde sagen, wenn wir Equity Infrastruktur Investitionen haben, wir sprechen schon von einer Rendite, die über 5% liegt. So, okay. Das ist sicherlich über 5. Und was war die letzte Frage, die Sie hatte?
Weil es gibt ja jetzt die beiden großen Investitionen, die letzte Infrastruktur eben in Portugal, dann hatten sie ja schon in Finnland vor ein paar Jahren.
Ja.
Und die Frage ist einfach, bietet sich in Deutschland sowas auch an?
Ich kann mir vorstellen, dass wir auch in Deutschland bereit wären zu investieren, wenn Opportunitäten gibt. Ja, ich kann mir absolut vorstellen, dass allgemein in Deutschland, Europa, aber auch weltweit, wir sind so aufgestellt, dass wir bei den richtigen Opportunitäten gerne einsteigen würden.
Und die Opportunität wäre, wenn was gegeben sein muss?
Da schauen wir mal, wenn was kommt, da muss man unter uns gesagt ja mit dem Chief Investment Officer sprechen. Das, okay.
Ja. Danke.
Ja, bitte.
Wunderbar. Die nächste Frage dann bitte.
Zur nächsten Frage von Angela Meyer, Manager Magazine.
Ja, guten Morgen. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Und zwar, es gibt ja einige Milliardenklagen von Pensionsfonds in den USA wegen der Structured Alpha Fonds. Da wollte ich mal fragen, ob Sie inzwischen Rückstellungen gebildet haben. Dann nochmal zu den Betriebsschließungen. Würde ich gerne wissen, wie viele Klagen da inzwischen von Gastronomen und Hotels eingereicht worden sind, und können Sie dann eine Zahl nennen, vielleicht eben für Deutschland und auch weltweit? Und als nächste Frage nochmal zu den Betriebsschließungen. In welcher Höhe hat die Allianz denn bisher Schäden aus Betriebsschließungen beglichen? Können Sie das vielleicht auch für Deutschland und global sagen? Und dann hätte ich noch eine Frage. Sie hatten ja mal im Capital Markets Day 2018 Ziele für das Jahr 2021 rausgelegt, unter anderem EPS-Wachstum jährlich um 5%. Wird denn an diesen Zielen für 2021 grundsätzlich festgehalten? Danke.
Okay, so die erste Frage war bei dem Thema Structured Alpha. Nein, wir haben keine Rückstellung gebildet. Und der Grund ist, dass wir denken, dass die Klage total unbegründet ist. Also es gibt keine Rückstellung. Bei dem Thema Klagen, ich glaube, in Deutschland haben wir ungefähr 130 Klagen. Und weltweit kenne ich die Zahl nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir unter uns gesagt weltweit viele Klagen haben. So, ich glaube, ja, das ist unter uns gesagt, das ist nicht so, dass wir überall geklagt werden. Bei dem Thema dann, wie viel haben wir zurückgestellt und wie viel haben wir bezahlt, ich kann nur Ihnen sagen, dass in Deutschland haben wir einen großen Teil von unserer Betriebsunterbrechung Schaden gehabt. So, ich werde jetzt nicht näher eingehen, wie viel haben wir für Deutschland, wie viel haben wir für Australien, wie viel haben wir für Frankreich, aber ich kann Ihnen sagen, dass in der Betriebsunterbrechung die größte Belastung für die Gruppe kommt aus Deutschland. Und dann, das war die Frage von EPS-Wachstum. Nächstes Jahr, wir gehen gerade jetzt durch die Planung, und so nur am Ende der Planung werden wir eine Sicht über was wir in 2021 erwarten. Das ist schon klar, dass die Situation ist ein bisschen schwieriger geworden, verglichen zu was wir vor zwei Jahren gedacht haben. Aber ja, wir werden jetzt einfach durch unsere Analyse gehen, durch die Diskussionen mit den OIs, und dann werden wir sehen, was die Erwartungen für 2021 sind.
Dankeschön.
Bitte.
Wir kommen nun zur nächsten Frage von Thomas Bergmann, Aktionär. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich wollte nochmal zu den Assets under Management was fragen. Sie hatten gesagt, dass Sie im zweiten Quartal die Aktienquote gesenkt haben. Wo liegt die jetzt etwa, und ja, wie ist da so das Vorgehen, die Planungen für die nächsten Quartale? Wollen Sie die Aktienquote vielleicht wieder erhöhen? Danke.
Ja, so zum Beispiel bei dem Thema Aktienquote, ich kann Ihnen sagen, in der Schadenunfallversicherung hatten wir am Anfang des Jahres 6 Milliarden von gelisteten Aktien, und per 9. per September 2020 war das weniger als 2 Milliarden. So, das sagt Ihnen, wir haben im Grunde genommen unsere Exponierung bei 30% reduziert. Auch in der Lebensversicherung haben wir unsere Exponierung teilweise reduziert. So, wir sprechen schon insgesamt von einem Betrag, die nicht weit weg ist, von 10 Milliarden Reduzierung in Aktien Exposure. Okay. Und da, was war die andere Frage?
Nee, wie die Planung ist, ob Sie da wieder aufkommen wollen wieder oder von was machen Sie
das? Da werden wir schon ein bisschen zuerst zurückhaltend sein. So, ich glaube, es kann schon sein, es wird einen Zeitpunkt geben, wo wir unsere Aktienexponierung wieder revidieren werden. Aber derzeit würde ich sagen, wir bleiben sicherlich bei eher eine vorsichtige Haltung.
Okay, dann rechnen Sie auch mit der Entwicklung an den Aktienmärkten, dass die weiterhin sehr volatil sein wird?
Ja, wir rechnen auch weiter mit Volatilität. Und Sie sehen das auch richtig. Sie können, wenn wir sehen, was im Oktober passiert ist, die Aktienmärkte sind schon runtergegangen. Da plötzlich gab es 2-3 Tage, die sind sehr gut verlaufen. So, ich glaube, wir sind in einer Phase, wo die Volatilität einfach größer ist als normal. Wir haben die Wahlen in den USA bis jetzt. Eigentlich die Kapitalmärkte waren sehr cool. Das war auch überraschend. Wir hatten erwartet, dass die Kapitalmärkte eher nervös werden. Aber wir können nicht ausschließen, dass nächste Woche die Volatilität wieder steigt. Und wenn Sie die VIX betrachten, dieser berühmte Indikator, kann man diskutieren, ob das ist Lagging oder Leading-Indikator. Die VIX ist noch sehr hoch. Und ich würde immer sagen, solange die VIX bei dem Niveau von 30 oder mehr liegt, das ist immer eine Indikation, dass die Märkte besonders nervös sind.
Ja. Okay, vielleicht noch eine Frage. Kaufen Sie selbst eigentlich im Moment Allianz-Aktien?
Ich bin immer long Allianz als Position.
Okay. Vielen Dank.
Okay. Ja, bitte.
Dankeschön, Herr Bergmann. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lacour, AFP.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Tetariol. Ich hoffe, ich werde Ihr Vornamen diesmal richtig tippen in meine Geschichte heute. Sorry für das letzte Mal. Ich habe eigentlich 3 Fragen. Zum Thema Naturkatastrophen. Es waren 100 Millionen etwa die Belastung im letzten Quartal. Also schon die Hälfte wie vor einem Jahr und eigentlich relativ wenig, trotz hohen Katastrophen wie Hurrikans und Waldbrände in den USA, Beirut und so weiter. Sie hatten also eine niedrigere Exposure zu diesen Fällen und eigentlich, was soll das für das letzte Quartal heißen, wie er verlaufen wird? Können Sie mir vielleicht helfen, wie war die Belastung in Q4 vor einem Jahr und was Sie vielleicht erwarten können, soweit das möglich ist? Ja. Was die Beschwerden in den USA gegen die Tochtergesellschaft Allianz GE angeht und diese Investmentfonds, die während Corona-Virus-Krise erheblich Geld Lust gemacht haben und sich beschweren gegen Allianz GE, können Sie da vielleicht ein Update geben, wie es läuft? Und dann vielleicht nochmal letzte Frage zum Lebensversicherung. Wenn die Corona-Pandemie also immer mehr Todesfälle verursacht in den kommenden Monaten. Inwiefern wird das Ihre Lebensversicherungsbranche also erheblich belasten? Oder so, das waren die Fragen.
Ja, vielleicht starten wir mit der letzten Frage. Nein, wir erwarten nicht wegen der Corona-Krise, dass wir eine Belastung bei Mortalität haben und so in dem Sinne auch, man muss auch sagen, die Mortalität bei Corona ist eigentlich nicht so hoch und trifft auch wahrscheinlich die Kategorien, wo man nicht unbedingt eine Risikolebensversicherung abschließt. So insgesamt haben wir das nicht analysiert, wir haben auch gesehen, was eigentlich in der Praxis passiert ist, so in dem Sinne Da würde ich sagen, das ist nicht eine Sorge, mindestens was diese Art Pandemie angeht. Andere Pandemie, die könnte eine andere Mortalitätsrate haben und das wäre schon anders. Aber bei Coronavirus haben wir so eine Sorge nicht. Dann, ich glaube, die Frage war wieder über die Strahlung Alpha. Das war die Frage, die Sie hatte über EGI.
Alias GI, ja.
Wir denken, dass die Klage unbegründet ist. Das ist auch der Grund, weil wir keine Rückstellung gebildet haben. Und so, das bleibt unsere Position. Und ich kann auch Ihnen sagen, Klagenverfahren dieser Art, die werden schon auch eine lange Zeit dauern. Aber die Aussage, die ich heute treffen kann, ist, dass wir denken, dass die Klage unbegründet ist und wir werden uns verteidigen dagegen. Und dann bei dem Thema Naturkatastrophen, Sie haben eigentlich richtig bemerkt, die Katastrophenbelastung war im Quartal sehr niedrig. Und das war nicht der Fall bei allen anderen Unternehmen. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben auch unsere Exponierung schon reduziert, auch in den USA. Da hat die AGCS auch eine tolle Arbeit gemacht, so in den Sinnen, das hat uns sicherlich geholfen. Ich kann auch ein Beispiel geben, die Wildfire in den Vereinigten Staaten, die einige Unternehmen betroffen haben. Und die hatten uns auch in der Vergangenheit betroffen. Die waren für uns bis dato nicht so ein großes Problem. Und das wäre nicht so gewesen, nur vor ein paar Jahren. So, wir haben eine gewisse Risiken gemacht. Und das hat uns sicherlich geholfen. Und dann, Sie haben gefragt, was war die Naturkatastrophenbelastung im vierten Quartal 2019? Das war ungefähr bei 1,7%. So, da war letztes Quartal war eigentlich auch ein gutes Quartal, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir nicht mehr Belastungen dieses Jahr sehen. Ich kann nur sagen, dass bis jetzt war Oktober eigentlich, was Naturkatastrophen angeht, gut. So, wir hatten keine nennenswerte Belastungen, aber ich kann Ihnen sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, ich bin immer sehr interessiert auf das Wetter in Australien. Und wir haben schon Fälle gehabt, dass ein Hagelsturm in Sydney kommt und dann plötzlich sind 17 Millionen Euro weg. So, die Welt ist ganz groß und es gibt alle Saison auf alle in dieser Welt gleichzeitig. Bei uns ist Winter, in Australien ist Sommer und es kann immer was passieren, auch am 30. Dezember.
Gut, alles klar, dann müssen wir eher einen politischen Sturm in den USA jetzt erwarten. Kurzfristig, aber es ist ein anderes Blatt.
Ja, das kommt jetzt, ja. Okay, danke. War's. Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Alexander Hübner, Reuters.
Ja, bei mir ist nur noch eine Nachfrage übrig geblieben. Stichwort Autostrade. Da tut sich ja jetzt offensichtlich was mit dem Verkauf, dass sich die Atlantia davon trennt auf die eine oder andere Weise. Haben Sie sich schon entschieden, wie Sie handeln, ob Sie auch Ihr Vorverkaufsrecht dann nutzen werden? Oder können Sie sich ja theoretisch auch vorstellen, dass Sie Ihren Anteil da noch aufstocken?
Ja, ich würde sagen, wir haben keine Entscheidung getroffen, so wir beobachten die Situation, aber keine Entscheidung getroffen.
Und keine Tendenz.
Gut. Gibt es weitere Fragen?
Wir haben eine Nachfrage von Herbert Fromme.
Ja, ich würde gerne noch wissen, Sie nannten, dass das Covid im dritten Quartal, in den neun Monaten, 1,3 Milliarden negativen Einfluss auf das Betriebsergebnis hat. Können Sie uns sagen, wie ist die Schadenbelastung, echte Schäden der Allianz in den ersten neun Monaten durch Covid gewesen? Und dann sagen Sie, dass das zum Teil ausgeglichen wurde durch den Verkauf eigengenutzter Immobilien. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, vielleicht in Unterföhring oder ich weiß nicht wo? Und wie viel hat das gebracht an Gewinn, den Sie jetzt zeigen?
Ja, bei dem Verkauf von eigengenutzten Immobilien, das war ungefähr 150 Millionen und das war im ersten Quartal. Und bei dem Thema, die Frage über wie viel Schäden haben wir bezahlt, Sie meinen wirklich Auszahlungen, richtig? Das ist, was Sie meinen, wie viel ist im Grunde genommen eine Rückstellung?
Naja gut, der Rückstellung würde ich auch mitrechnen, aber ich würde jetzt zum Beispiel diese 1,3 Milliarden zahlen, da haben Sie ja auch Investmentergebnisse drin. Ich würde gerne wissen, wie hoch war echt der Versicherungsschaden durch Covid, einschließlich Rückstellungen?
Versicherungsschaden, im Grunde genommen, wir haben quantifiziert in 900 Millionen. Was Sie sehen bei Property Casualty in Schadenunfallversicherung ist, dass die Auswirkung auf die versicherungstechnische Ergebnis. Der Lebensversicherung, wenn Sie im Grunde genommen, was war die Auswirkung von der Volatilität, insbesondere Allianz Life, das ist eher eine Auswirkung auf die auf das Kapitalanlageergebnis, wenn Sie wollen. Aber ansonsten, wenn wir die Zahlen für Schadenunfall nennen, dann nennen wir die Belastung in das versicherungstechnische Ergebnis. Und das ist 900 Millionen für die ersten neun Monate des Jahres.
Und dieser Verkauf eigengenutzter Immobilien, war da auch in Deutschland was dabei? Ist unter Führung jetzt verkauft?
Ich glaube, das war sogar in München. Ja, das war in Deutschland, ja.
Unter Föhring zum Beispiel?
Ja, es war nicht unter Föhring, es war in Schwabing, aber vielleicht irgendwo anders, aber es war in Deutschland, ja. Und okay. Es war ja in München.
Ja. Vielen Dank.
Bitte.
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu Fragen aus der englischen Konferenz.
Thank you. We will take our first question from the line of Stephen Carl from Bloomberg.
Yes, hi. Good morning. You said earlier in the call that regulators don't have much sympathy for buybacks, if I got that correctly. How about sympathy for dividends, especially from the regulators here in Germany? That's one of my questions. And then the other one would be, if it's fair to say that COVID losses should be minimal in 2021, as most losses seem to be in property casualty insurance, and if I understand correctly, you are adjusting your wording in those contracts as they come up for renewal and so on, so there shouldn't be anything then that is covered next year. In terms of the pandemic, is it fair to say that, at least when it comes to property casualty insurance?
Okay, no, thank you for your question. I would say when we look into 2021, I wouldn't say the COVID losses, they would be zero, because even if the exposure goes down, we still will have some exposure, but it's not going to be comparable to what we have in we had in 2020. Also in line of business where we might see losses if we have lockdowns in the course of 2021, that will be on the entertainment. Also in this case, not as large as we had this year, but we could see losses there. So fundamentally, we might see something there, but that will not be at the level that we saw this year. And then, as usual, the question mark would be what happens to frequency motor, because to a certain degree, you know, there is also a benefit on frequency in motor, sometimes in other lines of business. So the statement that we should be relatively neutral next year, that's correct, but still I would not say that we can say it's going to be zero, but not as concerning and definitely not as relevant as 2020. One point to consider anyway is the longer we are in this situation with corona lockdowns and so on, the more stress there is in the economy, the more you might have volatility on the equity market. Also, the revenue basis can come down. So fundamentally, I would say that the longer we are in a situation like the one we are now, the more difficult anyway the entire environment is going to be. But to your specific question about underwriting, I would say definitely a lower exposure, much lower, but not necessarily a zero number. On your question about sympathy for dividend and sympathy for buyback, I would say that to have a conversation about dividend payment on buybacks, I would say that rightly or wrongly, the conversation is definitely more challenging. So I would not put dividend buybacks in the same bucket. Based on our experience, it's a little bit definitely to have a conversation dividend challenging to have a conversation buybacks.
Okay, thank you very much.
Welcome.
Next question, please.
We have no further question. Please go ahead for the additional closing remarks. Thank you.
Okay, so thank you. Thank you also for your questions. I think that we have a very good quarter behind us, showing the resilience of our business model. And we got a lot of questions from you about the outlook, but I would more focus on the underlying performance. And then we will see what the next 2 months are going to bring. But I wish you anyway, very good weekend, also very good rest of the year, and we are going to connect again in 2021. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.